Der Roman ist eine Momentaufnahme, eine Milieustudie über das Varieté-Theater von Flametti während wenigen Monaten seines Bestehens. Hugo Ball zeigt ein kleines Weltbild. Flametti, den Direktor des Varieté-Ensembles, bestehend aus Monteuren, die Ausbrecherkönige sind, von Hebammen, die sich Donna Maria Josefa nennen und Zirkusse dirigieren, von Soubretten, die Kellnerinnen waren und Freudenmädchen, eine Besetzung, die er der schlechten Zeiten wegen mit Fischfang ernähren muss. Womit der Roman auch beginnt, als Flametti nach besorgniserregender Bilanz seine Angel nimmt und im Limmat drei prächtige Fische angelt. Zwei verkauft er zu gut ausgehandeltem Preis und einer landet in der eigenen Küche, wo die Haushälterin Fräulein Therese, vom gleichen Schlag wie alle, das Ensemble bekocht. Dabei Stumpen raucht, auf die sie in ihrem fortgeschrittenen Alter nicht mehr verzichten will. So skurril wie seine Ensemblemitglieder sind, so beliebt und berühmt sind sie. Und manch einer aus der Konkurrenz, und die war damals groß in Zürich, hat sich gefragt, wie schafft er das? Ich lese ein Stück aus dem Buch, das Aufschluss darüber gibt. Zitat: Flametti zahlte weder die besten Gagen, hatte in Folge auch nicht die ersten Kräfte wie Ferrero, noch hatte er die besten Schlager wie ebenfalls Ferrero, der Jude war, raffiniert, geschickt, tüchtig und in der Folge seiner Vornehmheit auch die besten Verbindungen hatte. Noch waren Flamettis Nummern mit so viel Fleiß, Sorgfalt und Interesse herausgebracht wie etwa die Gesangsensembles von Pfeffers Spatzen. Auch deren farbenprächtige, teure Matrosen, Schornsteinfeger und Mausfallenhändlerkostüme hatte er nicht, die Fabrikware waren und Gesprächsthema weit und breit. Er hatte eine Nase für natürliche Begabung, hatte einen Blick für die gebrochene Linie. Und immer das menschliche Interesse an seinem Mitglied stand im Vordergrund. Herr oder Dame, ihn interessierte zumeist, was sie erlebt und gesehen hatten. Gute Manieren, kein Engagement ohne tagelange vorherige Beobachtung. Schicksale muss jemand gehabt haben, um interessant zu sein für Flamettis Ensemble. Schicksal brachte Vielseitigkeit mit sich, Überraschung, Anlage, Geist. Seine Mitglieder mussten sich bewegen können, Welt mussten sie haben, versiert mussten sie sein. Vornehmheit war nicht seine Sache, dahinter steckt nicht viel. Deklassierte Menschen, gerempelte Personagen sind die geborenen Artisten. Im Druck muss man gewesen sein, um Artist zu werden. In seinem Ensemble wurden Sprachen gesprochen. Englisch, Französisch, Dänisch, sogar Malaysisch. Man hatte die Welt gesehen, man hatte sich redlich bemüht und kannte das Leben. Gefängnis, Skandal, Freudenhaus, Fahnenflucht waren kein Einwand. Artisten kommen aus einer anderen Welt, sind keine Bürger. Aus Unterdrückung werden Artisten. Wo keine Defekte sind, sind keine Menschen. Buntheit, Zauber, Exotik, nur aus Verzweiflung. Dementsprechend war auch Flamettis Verhältnis zu seinen Artisten. Kameradschaft, nicht Abhängigkeit. Freiheit, nicht Zwang. Vertrauen, keine Verträge. Gage muss sein, sowieso. Aber was nützt der beste Vertrag, wenn der Direktor einmal nicht zahlen konnte? Zitat Ende. Er kann diese edlen Absichten nicht durchhalten. Viel zu cholerisch und autoritär ist er. Ohrfeigt auch schon mal seine Künstlerin und flucht über die Borniertheit der Weiber inklusive seiner Frau. Während der Proben zu den Indianern findet er sich selbst wieder in der Rolle des Häuptlings. Ich zitiere aus dem Buch. Die Delawaren, das klang. Stierig, männlich, farusch, imposant. Das war eine Sache. Das schuf Respekt. Da ließ sich was ahnen. Flamettis Benehmen wurde schon jetzt simpler, beruhigter, breiter, seine Energie zäher, verbissener, sein Selbstgefühl mächtig, die Löwenbrust wölbte sich. Er beschloss, alle minderen Qualitäten aus seiner Gepflogenheit auszumerzen, beschloss, seine Gastfreundschaft auszudehnen und selbstverständlicher zu gestalten. Beschloss, mehr zu sitzen, zu liegen, weniger Aufregung, mehr Schwere und Weihe. Seine Leidenschaft für Narkotika und für Alkohol solle befestigt werden. Opium, sehr gut. Feuerfressen, sehr gut. Das passt und er beschloss, die Feuernummer von nun an wieder öfter und mit mehr Finsternis in der Geste zum Vortrag zu bringen. Nicht so viel Anpassung, mehr Würde, Magie. Nicht so viel Worte, mehr lautlose Tat. Im Ganzen Vereinfachung, Wucht. Zitat Ende. Auf dem Höhepunkt florierte das Varieté mit der brillanten Indianernummer. Flametti selbst machte den Häuptling und bringt seine Feuerschluckernummer, die ihm jetzt wie auf den Leib geschrieben ist. Auch in Basel treten sie eine Weile auf, fahren alle hin, richten sich bei Familie Schnepfe ein. Aber das Basler Publikum ist ernster und das Programm greift nicht so recht. Die Ensemblemitglieder werden unzufrieden, es ist bitterkalt und kein Geld zum Heizen da. Sie werden aufmüpfig und verlassen das Varieté. Flametti hält sie nicht. Jenny, seine Frau, sucht neue Leute, welche, die vom Zirkus kommen. Sie hat aber nicht das Gespür dafür wie Flametti. Ihm sind sie unsympathisch, die beiden Künstlerfraktionen vertragen sich nicht, der Rückhalt im Publikum fehlt, es entspinnen sich Intrigen und Streit unter den Künstlern. Zu allem Übel wird Flametti von zwei Lehrmädchen des sexuellen Missbrauchs bezichtigt, was durchaus nicht unwahrscheinlich ist. Jenny, seine Frau, kämpft mit unlauteren Mitteln, verunglimpft ihrerseits die Mitglieder des Ensembles, besticht sie und spielt sie gegeneinander aus, was alles nicht fruchtet und Flametti auch missfällt. Es zeichnet sich ab, dass der Untergang des Varietés auch der Untergang seiner Visionen ist. Die Klage und der anberaumte Prozess werden bekannt. Lebten und arbeiteten anfangs die Ensemblemitglieder solidarisch miteinander, so schaut jetzt jeder nur noch auf seinen eigenen Vorteil. Das große Publikum ächtet Flametti, nur wenige Getreue kommen noch zu den Vorstellungen. Flametti wird verurteilt. Am Tag, als seine Frau Jenny davon erfährt, trug sie ihre beste Toilette, ließ sich ihren Schmerz nicht anmerken. Gute Freunde lud sie zu sich ein und so im engsten Familienkreis, seufzend aufs Kanapee hingeschmiegt, suchte sie Trost und Vergessen. Zitat Ende. Voll Schadenfreude steht dann noch der letzte Satz, Zitat, Herr Meier aber ging pleite. Zitat Ende. Herr Meier war derjenige, der das Varieté vorzeitig verließ und was Eigenes aufmachte. Während um sie herum der Weltkrieg tobt, ist in diesem Roman nichts tragisch. Alles ist nur menschlich. Es ist der empathische, sozial sensibilisierte Blick, mit dem die kleinen Überlebenskünstler ausgestattet werden. Selbst wenn Flametti cholerisch wird, Jenny intrigant und die beiden Schwestern sich vor Eifersucht die Haare vom Kopf reißen könnten und auch Fräulein Therese trotz aller Skrupel das sinkende Schiff verlässt, weil sie findet, dass sie sich genug in ihrem Leben geschunden hat. Am Ende kommen sie alle in ihrer charakterlichen Essenz nochmal zur Geltung, in ihrer Denkweise und in ihren Eigenarten, so gründlich, wie Flametti sie anfangs engagiert hat. Die Sprache im Buch ist so lebendig und präzise, dass man von der Stimmung im Ensemble mitgerissen und von Flamettis Enthusiasmus angesteckt wird. Und wenn Hugo Ball alltägliche Gesten beschreibt, wie etwa diese, ich zitiere mal, »Salü«, rief er, gemeint ist Flametti, »und fuhr mit der Hand geradeaus vom Hutrand weg in die Luft«, Zitat Ende. Dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich das nachgemacht habe, und ja, dann wusste ich, so grüßt er also. Eine Sprache, die über 209 Seiten perfekt das Ensemble in seiner ganzen herzerfrischenden Vitalität und Unbekümmertheit widerspiegelt, egal ob sie spielen oder streiten. Hugo Ball sagte am 7. Oktober 1916 zu seinem Jugendfreund August Hoffmann, Zitat, es ist kein Satz drin, der nicht höchst persönlich erlebt ist. Zitat Ende. Von September bis Dezember war er Mitglied im Ensemble des Maxim-Varietés in Zürich unter einem Direktor namens Flamingo. Viele seiner Romanfiguren, inklusive er selbst, sind angelehnt an Mitglieder des Maxim-Theaters. Das erklärt mir die meisterhafte Beschreibung dieses pulsierenden Lebens in Flamettis Varieté. Ein Gute-Laune-Roman. Einmal schrieb jemand, es ist wie ein großer Purzelbaum über alle bürgerlichen Konventionen. So sehe ich das auch. Und je öfter mir Sätze ins Auge fallen, desto mehr gesellschaftliche Seitenhiebe erkenne ich und kann mich amüsieren über seine ungebremste Lust an der Ironie. Nicht zuletzt möchte ich sagen, dass ich hier ein Buch in der Hand habe, das meinen höchsten ästhetischen Ansprüchen genügt. Format, Einband, natürlich gebunden, Papier, Schrift und Satz und nicht zuletzt das rote Lesebändchen, hätten als Gesamtwerk eine Auszeichnung verdient. Zu verdanken ist diese Auflage dem Nimbus Verlag, der erstmals auch das bisher ungedruckt gebliebene Vorwort aus dem Nachlass von Hugo Ball aufgenommen hat. Es ging um Flametti oder der Dandismus der Armen. Roman von Hugo Ball, 2016 im Nimbus Verlag erschienen, 18, ich glaube, ich habe mich vertan, mit dem bisher noch nicht veröffentlichten Nachwort von Hugo Ball. Er hat 224 Seiten und kostet 28 Euro.